Ich finde das toll, dass wir über Geschenke gesprochen haben. Weil das, was wir einem Moslem weiterbringen möchten, ist doch das größte Geschenk. Das, was du deinen Mitmenschen vorenthältst, vielleicht über Jahre, vielleicht bist du heute hier und sagst, wow, das, was ich gehört habe, betrifft ja eigentlich nicht nur Umgang mit Muslimen, das betrifft ja auch meinen Schweizer Nachbarn. Leute, wenn Jesus so wertvoll ist, wie Annelies das von den Geschenken erwähnt hat, wieso hältst du diesen Jesus deinem Schweizer Nachbarn vor? Überleg mal. Ist das so? Manchmal Menschenfurcht, manchmal denke ich, der hat es ja schon so oft gehört. Ich habe eine andere Einstellung. Ich sage, ja, die haben ja den Zugang. Die haben das ja schon über Jahrhunderte. Die können auch mal drauf verzichten. Wir haben Albaner in der Schweiz, denen wurde es vorenthalten. Da fokussieren wir uns drauf. Ich bin da nicht fair. Der eine braucht es wie der andere, denn beide sind verloren ohne diesen Jesus. Ich habe vorgestern einen WhatsApp-Chat gemacht mit jemandem und da wurde ich gefragt, kannst du für Mohammed beten? Mohammed ist in einer schwierigen Situation. Aber Mohammed hat mir heute oder gestern gesagt, ihm ist Jesus begegnet, nicht im Traum, aber der hat ihn ganz deutlich reden gehört. Gibt's das? Das gibt's. Da ist dieser Mohammed und der weiß, dass Jesus für ihn wichtiger werden will. Er ist Moslem und er weiß, Jesus hat mit meinem Leben was vor. Das spielte sich, glaube ich, vorgestern ab oder am Donnerstag. Jesus begegnet ihm, redet zu ihm, sagt, das war kein Traum, das war real. Und der junge Mann sagt, Mensch, wenn ich so weiterlebe und wenn ich, ist egal was ich mache, wenn ich darauf eingehe, gibt's Schwierigkeiten. Wenn ich so weiterlebe, wie ich jetzt lebe, gibt's ein Chaos. Und ich wurde gefragt, kannst du dafür beten? Jesus begegnet Menschen, ich begleite jemanden schon 8 Jahre im Gefängnis, das ist spannend, Strafgefangene zu begleiten und irgendwann nach 6,5 Jahren sagt er dir oder 7 Jahren sagt er, du, ich habe von Jesus geträumt. Ich sag, wow, was hast du geträumt? Ja, der ist mir begegnet und hat dann geschildert, wie der aussah und so weiter. Und dann eine Woche, 14 Tage später besuche ich ihn wieder und er sagt, ich habe ihn wieder gesehen, der ist wiedergekommen. Und ich sage, und wie war's? Ja, ich wollte dann auf die Knie gehen, seine Füße küssen und dann hat er mich an die Hand genommen, hat mich aufgerichtet. Ich sage, okay. Und dann, 2 Wochen später, das dritte Mal. Und er sagt, in der Nacht hat Jesus mir gesagt, dass meine Mutter lebt. Man hat ihm gesagt, seine Mutter ist tot. Seine Mutter hat mich nicht mehr leben wollen bei all den Problemen und so weiter, ist krank geworden, tot. Und Jesus sagt, deine Mutter lebt. Und dann hat er mich an die Hand genommen und ist mit mir zu meiner Mutter gegangen in den Nahen Osten, in das Land, wo er herkam. Und er sieht seine Mutter, will sie in den Arm nehmen, wacht auf und die Mutter ist nicht da. Was jetzt? Fiktiv? Was dieser Mann macht, der ist im Gefängnis, hat aber Möglichkeit zu telefonieren und ruft in sein Land an, ruft seine Familie an, begrüßen sich und dann sagt er, ich will mit meiner Mutter reden. Es wird ihm gesagt, du weißt doch, die lebt nicht mehr. Und er sagt, wieso sagt ihr mir, die lebt nicht mehr, die lebt. Nein, die lebt nicht mehr, wir haben dir das doch gesagt. Und er sagt, sag mir die Wahrheit. Jesus hat mir gesagt, die lebt. Der hat mich zu ihr geführt. Und dann kann der Bruder nicht mehr anders, gibt das Telefon der alten Mutter und die alte Mutter spricht mit ihrem Sohn. 7 Jahre im Gefängnis in der Schweiz. Das ist Jesus. Und wollen wir diesen Jesus Menschen vorenthalten? Annelies sagt, der offenbart sich heute, ich glaube, mehrheitlich in der islamischen Welt. Ja, ein Schweizer, so von Jesus träumen, so krass, und dass er weiß, jetzt ist das Jesus und der hat mit mir was vor. Ich weiß nicht, wer das hier erlebt hat. Ja, hört man wenig. In der asiatischen Welt, im Buddhismus hört man das wenig. Im Islam ist das heute ganz stark dran. Und was mich freut, das geschieht bei uns in der Schweiz, Leute. Das geschieht in der albanischen Bevölkerung. Leuten, denen wir das Evangelium, ich habe mal gesagt, über Jahre vorenthalten haben. Die kamen als Ex-Jugos. Ja, und irgendwo hat man nicht gemerkt, da sind auch Muslime bei. Man hat das irgendwo, und die waren unsere Gastarbeiter. Deutschland war das Gleiche mit Türken und so. Man hat die ignoriert. Heute sind die da. Die größte muslimische Bevölkerungsgruppe in der Schweiz sind die Albaner. Und die albanische Bevölkerung in der Schweiz ist größer als die Bevölkerung vom Thurgau, vom Kanton Thurgau. Ja? Stellt euch das vor. Und ich kenne Jesus nicht. Ich kenne keinen einzigen Albaner in Romanshorn. Wir sind jetzt seit wann? 2006 in Romanshorn. Ich habe auch nicht immer die Albaner auf dem Bildschirm gehabt, auf dem Radar. Die sind ja gar nicht immer so faszinierend. Manchmal schon, ja. Aber ich kenne keinen Albaner in Romanshorn, der Jesus nachfolgt. Ich kenne keinen. Ein albanischen Muslim, der ehemals Muslim war. Es gibt Vereinzelte in der Schweiz, die haben Jesus kennengelernt und es harrt. Es geht nicht vorwärts. Die haben mich gefragt, was ist los? Wir erleben heute, wie dieser Jesus auch unseren albanischen Mitmenschen begegnet. Wenn man so in eine Gemeinde kommt, dann wird er gefragt, oh ja, ein Input, eine Predigt, sollte man ja auch noch weitergeben. Und wir haben vorher uns Gedanken gemacht im Team, was könnte so die Botschaft sein? Coco war neugierig, die hat mich gerade da gefragt, du, was, worüber predigst du jetzt? Ich habe gesagt, mal schauen. Ja, das kenne ich von dir, das weiß ich. Wir hatten bei dieser Vorbereitung, wir haben uns intensiv mit Opfer beschäftigt. In diesem Al-Masira-Kurs, da geht's zum Teil um diese Opfer, Bedeutung vom Opfer, Opfer Jesu, ja. Die Muslime, die sind ganz stark auf Opfer fokussiert, ja, Kurbani, das ist für sie ein Fest, was gefeiert wird, und die für sie ist Opfer wichtig, Opfer von Ibrahim, wo er, sie sagen, Ismael geopfert hat, stimmt nicht, ja, aber das Opfer ist in ihrer Geschichte drin. Und Opfer geht ja auch dann weiter, wenn sie ihre Pflichten halten, dann ist das Almosen geben auch nochmal so ein Opfer, ja. Und vielleicht kennen wir in unserer Kultur auch gewisse Opfer. Opfer ist so ein zentrales Thema. Wenn du Bibel noch nicht so richtig begeistert gelesen hast, dann nimm dir heute Nachmittag oder wenn du nach Hause kommst, nimm dir deine Bibel und fang einfach mal an, neugierig unter dem Aspekt Opfer zu lesen. Neugierig und offen, bereit, was zu entdecken. Und du wirst vieles entdecken. Das erste Opfer in der Bibel, würde mich mal interessieren, wer von euch weiß, was ist das erste Opfer in der Bibel? Genau. Das ist das erste Opfer, als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, dann sich versteckt haben. Sie haben gemerkt, dass sie nackt waren. Sie haben sich geschämt. Ja, Gott sagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr gewisslich sterben. Die sind nicht gestorben. Gott hat was anderes sterben lassen. Leute, mich begeistert das. Anstatt Adam und Eva zu töten, hat dieser Gott die als wert geachtet, leben zu lassen. Und hat was anderes von seiner Schöpfung genommen und getötet. Sie hat ein Tier getötet oder Tiere getötet. Und aus dem Fell ein Kleid gemacht, damit die Schande abgedeckt wird. Die Scham abgedeckt wird. Das, was auf einmal da war. Das, was sie von Gott getrennt hat. Gott hat dafür gesorgt, nicht, dass das weg war, nicht, dass das vergeben war. Die war nach wie vor da. Er hat das mal erst zugedeckt. Eigentlich schon so ein Hinweis von seinem Plan, was so in nächster Zeit geschehen würde. Dann kommen die nächsten Opfer. Wir haben Kain und Abel. Die haben irgendwas von diesem Gott gewusst und die wollten irgendwo ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und diesem Opfer hat sich eine große Tragödie wieder abgespielt. Da war Eifersucht, Neid und man merkt, da war zwar ein Opfer, das hat den einen aber nicht zufriedengestellt, das hat ihn hässig gemacht. Dieses Opfer damals hat nicht versöhnt, sondern hat ein Problem gebracht. Dann kam das nächste Opfer, da war die Zeit die Sintflut und dann war die vorbei. Und Noah aus Dankbarkeit steht, ein Altar hat er gemacht und drauf geopfert. Das war so ein Dankesopfer. Er war Schuld nicht vergeben. Gott hat gerade aus Verlorenheit, aus Verdammnis raus gerettet, hat eigentlich was Neues geschaffen. Noah bringt dieses Opfer. Dann kommen wir in 1. Mose 22, dass Abraham wird aufgefordert, das, was Gott verheißen hat. Und hier geht's ums Leptige, hier geht's ums Ganze. Und da geht's schon dieses nach vorne schauen. Da spannt Gott, so habe ich den Eindruck, den Bogen auf das, was er mal machen will. Denn da fordert er etwas, was menschlich gesehen ja fast unmöglich ist. Gib mir das, was ich dir gegeben habe. Ja? Das, worauf die Verheißung liegt. Das, worauf du dich stützt, woran du dich festhältst. Gib mir das. Ich weiß nicht, wenn du an Opfer denkst, in welche Sparte geht das so? Ist das Verzichten auf Essen? Ist das ein bisschen Geld weitergeben? Ist das mal irgendwo ein gutes Werk tun? Oder bedeutet Opfer für dich das, was es hier für den Abraham bedeutet hat? Leute, das, was Gott gefordert hat als Opfer, bedeutete Gottes Verheißung aufgeben. Eigentlich, nein, auf dem Altar legen. Der hat die ja nicht aufgegeben. Aber Gott hat verheißen und das, was er verheißen und Erfüllung gehen lassen hat, das zerstör jetzt wieder, das schenk mir. Ja? Nimm das Messer, stich zu, Feuer dran, verbrenn's. Und dann ist es weg. Und dann existiert das nicht mehr. Dann vergiss das. Und das für mich. Für den Gott, der gesagt hat, aus dir will ich eine große Nation machen. Das waren so die Opfer, bevor Gott Opfer als Gesetz, als Gebot befohlen hat. Und dann kam die Epoche, wo dann Herr Mose das Opfer, Gesetz, Gebot gegeben hat. Und dann wurde dieses Opfer zu einem Spießrutenlauf. Ich habe das eigentlich so gelesen früher, okay, wenn die jetzt opfern, dann ist Sünde vergeben und dann ist alles in Ordnung. Aber Leute, die mussten jedes Jahr neu opfern. Das war nicht möglich, dass Schuld wegging. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen hier fühlst. Vielleicht hast du ja irgendwelche Ideen, wie du über dein Fehlverhalten, über deine Schuld, die vielleicht so in dein Leben reingekommen ist, wie du da mal Herr drüber werden kannst, ja. Vielleicht hast du Ideen, jetzt besiege ich das, jetzt schaffe ich das. Hab gestern einen jungen Mann getroffen, Albaner, aber nicht muslimischen Hintergrund. Der kommt zu mir, begrüßt mich und ich weiß, der hat ein kaputtes Leben. Richtig kaputt. Das ist so kaputt, dass man die Schweiz entschieden hat, Ausschaffung. Der Mann ist hier aufgewachsen, hat hier Schule gemacht, dem wird Schweizer Staatsbürgerrecht verweigert, weil er so viel Blödsinn gemacht hat. Und er kommt zu mir und sagt, ich sag, du, wie geht's dir? Er fragt mich erst, dann frage ich ihn, oh, mir geht's super. Und ich gucke ihn an und sag, wow, super, was heißt das? Ja, mir geht's super. Und dann sage ich, und das und das und das. Und wie, wenn du zurück kurbeln könntest, drehen könntest, das Rad neu anfangen, würdest du neu anfangen? Was würdest du ändern? Und dann sagt er zu mir, und ich schaue ihn an, ich würde schon was ändern, aber nur aus Liebe zu meinen Eltern. Und ich überlege mir, was ist mit diesem jungen Mann passiert? Und dann kommen wir so ins Gespräch über Herzensveränderung und er sagt zu mir, Martin, ich weiß, was du meinst. Bin ich bereit, einen Preis zu zahlen, Gott das abzugeben, Jesus das abzugeben? Oder meine ich, ich könnte mein Leben immer noch in den Griff bekommen? Er wollte mir zeigen, ich hab's jetzt im Griff. Jetzt funktioniert's. Ja? Und irgendwann merkt er, du, das stimmt nicht. Wie gehst du mit deinem Leben um? Mit dem, was sich in der Vergangenheit abspielt, mit dem, was sich heute abspielt, was du gestern erlebt hast. Läuft das so ab, wie Hebräer 10 uns vor Augen führt? Jetzt muss ich meine Brille suchen. Irgendwo habe ich die hingetan. Wenn man Brillenträger ist und gleichzeitig nicht immer Brille trägt, weil man die nicht so mag, dann sucht man die ab und zu. Hatte die gestern verloren und habe gedacht, die wäre mir aus dem Auto gefallen. Und dann hinter mir kam dann ein Lastwagen, der hat meinen Platz eingenommen. Und ich sagte zu Annelies, oh, die ist mir rausgefallen. Und der Lastwagen ist drüber gefahren. Habe mich riesig gefreut und sie auch. Dann bin ich ins Auto gegangen und dann lag die auf dem Beifahrersitz. Was meint ihr, wie mir da zumute war? Habe mich genauso riesig gefreut und Gott gedankt, Mensch, die Brille ist da. Ja. In Hebräer 10, da wird von diesem Opfer gesprochen. Und in Vers 1, ich lese das mal nach der Übersetzung Neues Leben. Das Gesetz brachte also nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer, und jetzt schauen Sie zurück, ja? Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt. Doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Ich habe das gelesen, wir haben das in einer Teamsitzung mal uns angeschaut und jeder durfte einen Beitrag leisten. Und mir gingen die Augen auf. Ich habe gedacht, wow, da waren Opfer. Opfer, jeder hat versucht, einmal im Jahr. Und wenn er wusste, jetzt ist der Augenblick da. Nee, dann kam die in den Tempel und nur der hohe Priester, der konnte das bringen. Und dann, der selber war ja auch nicht vollkommen. Und hier steht, das Opfer wurde Jahr für Jahr wiederholt. Das musste wiederholt werden. Doch es konnte denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung bringen. Leute, wenn ein Opfer, was Gott verordnet hat, keine Reinigung bringt, keine vollkommene Reinigung, dann sind deine Anstrengungen, wenn du dein Leben in den Griff kriegen willst, auch umsonst, mal erst recht umsonst. Wenn Gottes Idee nicht funktioniert, dann funktioniert deine Idee mal erst recht nicht. Ich habe das für mich genommen. Und wenn Gottes Idee nicht funktioniert, dann funktioniert die Idee eines Muslims. Und der Muslim, der steht dazu, der bekennt das auch nicht. Der lebt nach dem Prinzip Waagschale. Die guten Werke da, die schlechten da. Und das, was schwerer ist, zeigt schon ein bisschen, deutet an, wo er vielleicht hingeht. Und wenn die gute Seite schwerer ist, dann weiß er nicht, ob er ins Paradies kommt. Das sagt er mir ganz klar, was er mir sagt. Ja, ich gehe ins Paradies, inshallah. Und wenn du nachfragst, was das heißt, dann sagt er dir, Allah weiß, Allah hat das letzte Wort, der weiß, ob das der Platz ist für mich. Ich weiß es nicht. Mohammed auf dem Sterbebett wurde von seiner, ich weiß nicht, was seine Tochter, die Aisha, gefragt, wurde gefragt, wo gehst du hin? wenn du stirbst? Und ich habe eine Frage. Kannst du mir eine Frage antworten? Er sagt, Mohammed zu dieser Aisha, du kannst mich alles fragen. Frag mich nur nicht, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Ich weiß das nicht. Der Prophet wusste das nicht und kein Moslem weiß das. Und deshalb dieses Abmühen, deshalb dieses Anstrengen, deshalb versuchen. Die einen sagen Dschihad. Die ISIS-Leute meinten, sie wären die einzig Richtigen, deshalb haben sie geschlachtet, wie verrückt. Und meinten dann ins Paradies. Und das haben Westler geglaubt, die sind hin haben mitgemacht. Und die anderen sagen, wenn ich im Ramadan, wenn ich die 30 Tage halte, dann reicht's. Und wenn sie die 30 Tage gehalten haben, wissen sie es nicht. Wenn sie einen Tag nicht halten, ist, als ob sie den ganzen Ramadan nicht gehalten haben. Kommt mir so vor, wie dieses Opfergebot. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr gegeben. Denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. Das wäre doch super, wenn das möglich wäre durch meine Anstrengung, durch das, was ich tue. Ein für alle Mal gereinigt, ein reines Gewissen. Tät uns gut, oder? Paul, wäre super. Wärst du einverstanden? Wir haben ein anderes Opfer, weiß ich. Und das haben wir erkannt. Die einen haben es angenommen, die anderen sind auf dem Weg am Suchen. Dann Vers 3, doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneut an ihre Sünde. Ich finde das brutal. Und du weißt, jetzt nähert sich dieses Opferfest, dieser Opfertag da, wo ich wieder mein Lamm, in den Tempel bringe. Und was passiert? Ich werde mir bewusst, oh, es hat wieder nicht gereicht. Ich schaff's wieder nicht. Ich muss wieder. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Leute, wie geht's euch heute Morgen? Dieser Jesus, von dem ihr habt alle davon erzählt. Man hat das gespürt und das ist euch ein Anliegen. Dieser Jesus, welche Rolle spielt er für dich? Vers 4, denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünde fortnehmen. Und dann kommt Vers 5 und dann geht so ein Vorhang auf. Dieser Vorhang, der im Tempel zerrissen war. Für mich zerreißt er hier nochmal. Deshalb sprach Christus, als er in die Welt kam, du wolltest keine Opfer und keine Gaben. Doch du hast mir ein Leben gegeben. Und er redet von sich. Dieser Christus redet von sich. Du hast mir ein Leben gegeben. Du hattest keine Freude an Brandopfern oder an anderen Sündopfern. Da sprach ich, siehe her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen, o Gott. So wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Das ist das Opferlamm. Das ist Jesus. Und Jesus sagt, du hast mir ein Leben gegeben. Und dieses Leben, das gehört dir. Das gebe ich auf den Altar. Ich erfülle das, was ein Abraham machen sollte. Was er nicht machen brauchte. Du hast interveniert. Du hast Isaak verschont. Du hast ein stellvertretendes Opfer gebracht. Hier bin ich, Vater. Du hast mir Leben gegeben. Mein Leben auf den Altar. Das ist dieser Jesus. Wo jeder Jude wusste damals, die Opfer reichen nicht. Erinnere mich nur an Schuld, an Versagen, an Sünde, an Trennung von Gott. Und Jesus sagt, siehe her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen. Christus sagte, du wolltest keine Opfer und keine Gaben und keine Brandopfer und keine anderen Sündopfer. Noch hattest du Freude daran, obwohl sie nach dem Gesetz gefordert waren. Und er fügte hinzu, siehe her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Leute, was ist dieser Jesus dir wert? Der Hebräerbriefschreiber, der musste das den Lesern nochmal so richtig vor Augen führen. Mir scheint, die haben, ich meine, das war eine Gemeinde. Das waren Leute, die Jesus kennengelernt haben. Und irgendwie musste das wieder ins Leben zurückrufen. Dieser Jesus, dieses Opfer reicht. Ein für alle Mal. Ich bin gekommen. Du hast mir Leben gegeben, mir Leib gegeben. Dieser Leib ist geopfert worden. Für alle, ein für alle Mal. Gottes Plan war, zu retten, nicht nur zuzudecken, nicht nur die Scham, die Schande zuzudecken. Gottes Plan war, Leben zu geben. Du hast mir Leben gegeben, sagt Jesus. Gott möchte durch das Opfer Jesu Menschen Leben geben. Meine Frage an dich, ich habe die mir vorher selber gestellt, Leute. Und ich habe die mir neu gestellt. Wie gehe ich mit diesem Jesus um? Wie gehst du mit diesem Jesus um? Hatte letztes Jahr eine Bypass-Operation. 3 Herzkranzgefäße waren 90% zu. Und dann lernst du und dann erfährst du ganz neu, wer dieser Jesus ist. Denn bei mir ging das recht schnell. Vom Feststellen bis zum Operieren, bis zur Genesung und dann eine Afrikareise. Das ging alles so hintereinander, ja. Aber eins wurde mir bewusst. Jesus hat mir Leben gegeben. Hat mir mein Leben verlängert. Der Arzt sagte, sie hätten sterben können. Ich habe damit gerechnet. Der wollte reanimieren, dass ich hier bin. Ich lebe, ich bin gesund, ich freue mich daran. Ich freue mich aber viel mehr an der Tatsache, Jesus hat mir Leben gegeben. Leute, der lebt. Für mich ist er gestorben, damit ich leben kann. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob ich noch ein Jahr lebe. Halbes Jahr. 2 Jahre, 10 Jahre, vielleicht noch 30 Jahre, keine Ahnung. Aber wenn dieser Jesus mein Leben verlängert hat, möchte ich für ihn leben. Und ich frage dich heute Morgen, für wen möchtest du leben? Jesus hat für dich bezahlt. Wenn du sagst, ich bin mit Gott noch nicht im Reinen. Eine Sache möchte ich sagen, Jesus hat für dich bezahlt. Der hat das Opfer gebracht. Annehmen oder nicht annehmen, das liegt bei dir. Aber dann, für wen möchtest du leben? Die zweite Frage, die ich an dich habe, wenn für dich dieser Jesus so wertvoll, so kostbar ist, mit wem möchtest du diesen Jesus teilen? Gibt es Leute, mit denen du den teilen willst, wo du sagst, der ist so wichtig für mich, wichtiger als diese Geschenke da und die sind für Annelies wichtig, weiß ich. Das ist ein Liebeserweis, eine Wertschätzung. Mensch, was Gott getan hat, ist doch viel mehr. Mit wem möchtest du den teilen? Überleg dir das. Du gehst irgendwann nach Hause, gehst arbeiten, Schule, in deine Nachbarschaft. Wer ist dieser Jesus für dich? Mit wem möchtest du ihn teilen? Und die dritte Frage, gibt es in deinem Umfeld Muslime? Muslime, denen dieser Jesus bis jetzt immer vorenthalten worden ist. Vielleicht sagst du, okay, die sehen das Schild FEG draußen. Dadurch ist ja nicht vorenthalten. Vielleicht haben sie nie jemanden kennengelernt, der sagt, ich will Jesus teilen mit dir. Ich will mein Leben mit dir teilen aus Liebe zu Jesus. Gibt es in deiner Nachbarschaft, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Schulklasse, an deinem Arbeitsplatz Muslime, wo du weißt, die brauchen Jesus und bis jetzt wird dieser Jesus ihnen vorenthalten? Ich wünsche dir Mut. Und ich wünsche dir so eine tiefe Liebe für diesen Jesus, weil seine Liebe für dich noch viel tiefer ist. Dass da was aufbricht und dass du für deine Mitmenschen und dass du für Muslime zu jemandem wirst, der Jesus teilt. Amen.